Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Die Plattform bei Free FM auf der 102,6. Mal wieder mit mir, Frank Meyer hier. Bin auch mal wieder hier im Studio, im schönen Studio hier mitten in der Stadt in Ulm. Zu Gast bei uns die Anne Rappe, die erste Vorsitzende der Jemhilfe Deutschland. Wie schon versprochen, wollen wir uns ein bisschen über dieses Projekt unterhalten, wollen es vorstellen, in der Hoffnung, dass wir viele Leute dazu bewegen, ein bisschen Geld zu geben für dieses Projekt. Das ich kennengelernt habe vor schon gut einem Jahr über ein Interview, das Sie, Frau Rappe, gegeben haben im Deutschlandradio Kultur. Das hatte ich dann gehört und habe Sie daraufhin mal angerufen, ganz einfach, weil die Telefonnummer kann man ja finden im Internet und jeder Hörer, der interessiert ist, mitzumachen, kann das auch gerne tun. Hatten Sie mir vorher schon gesagt. Jetzt wollen wir das Ganze erstmal ein bisschen vorstellen. Die haben wir dieses Frühjahr im Mai auch schon gemacht. Aber nochmal ganz kurz, die Jemhilfe Deutschland macht was?
Wir haben zum einen ein Krankenhaus im Jemen, ein kleines, das wir gebaut haben und auch völlig betreiben. Dann haben wir die Jemen Kinderhilfe und da haben wir in Thais seit 2018 ein Haus gekauft, in dem jetzt 120 Menschen leben, die alle obdachlos, verwitwet und krank waren. Das zweite Stockwerk haben wir selber ausgebaut. Das dritte Stockwerk muss noch vollends ausgebaut werden, aber wegen Corona lassen eigentlich unsere augenblicklich Verantwortlichen unten im Jemen keine fremden Leute ins Haus rein.
Schwierige Situation momentan. Also halt mal kurz fest, es geht in erster Linie, dreht sich viel um dieses Krankenhaus, das ihr in der Nähe von Thais gebaut habt, aus der Not heraus. Sie hatten mir letztes Mal schon erzählt, beim ersten Besuch im Jemen hat man festgestellt, dass die medizinische Versorgung katastrophal ist im Jemen. Ja. Ich selbst war auch schon im Jemen, kann das nur bestätigen. Ich war vor 15 Jahren im Jemen, habe ich auch schon erzählt, deshalb auch meine Affinität zu diesem Thema und deshalb auch diese Einladung. Momentan ist die Situation natürlich total katastrophal. Wir haben seit vielen, vielen Jahren Bürgerkrieg im Jemen, jetzt kommt Corona dazu. In drei Sätzen.
Ja, also Corona, unser Arzt, der im Krankenhaus ist und der seit einem Jahr lang Arzt sei Examen gemacht hat, der ist von den Houthis, also von den Revolutionären, sagen wir mal, abgeordnet in ein Infektionszentrum für Corona-Kranke. Dort gibt es 25 Betten, aber sie haben keine Beatmungsgeräte. Und er sagt, es sind wesentlich mehr Menschen, die jeden Tag kommen, die sie aber nicht aufnehmen können und die sterben vor der Türe von dieser Station.
Gibt es denn sowas wie Tests? Gibt es in Jemen Corona-Tests?
Glaube ich, weiß ich nicht. Nein. Es sind jetzt 350.000 Impfeinheiten angeblich in Jemen runtergekommen. Die sollten an Ärzte und Pflegepersonal verimpft, also gespritzt werden. Der Arafat sagt, er hat bis jetzt noch keine einzige gesehen.
Und der Arafat ist wer?
Der junge Arzt von uns, vom Krankenhaus oben. Und sein Bruder ist Apotheker und ist in Thais im Krankenhaus, hat auch mit Corona-Kranken zu tun. Der hat auch noch nichts gesehen.
Also dazu kommt, also wir zeichnen diese Sendung jetzt hier früher auf. Momentan, ich kann es ja sagen, wir zeichnen diese Sendung gerade jetzt im Mai auf. Die wird jetzt im Dezember ausgestrahlt, in der Vorweihnachtszeit. So haben wir uns das gedacht, hoffen, dass es dann auch so passiert. Jetzt im Mai können wir berichten, die Situation, auch die kriegerische Situation. Es ist nach wie vor so, keine Hilfsgüter kommen ins Land. Der Flughafen ist so gut wie zu.
Die ganzen Flughäfen sind eigentlich geschlossen, also der von Thais ist ganz zu, von Sana'a, der ist gelegentlich mal auf für kleine Maschinen nach Amman. Von Aden aus gehen Maschinen auf Umwegen über Afrika nach Kairo Und sonst ist nichts mehr da.
Genau, also auch die großen Hilfsorganisationen tun sich riesenschwer, Hilfsgüter ins Land zu bekommen. Und da braucht man dann bei so einer kleinen Hilfsorganisation gar nicht erst.
Nee, braucht man gar nicht anfangen.
Kommen. Sie haben erzählt, Sie sitzen auf sehr vielen Hilfsgütern, wie ganze Arzteinrichtungen und Ähnliches, die Sie einfach momentan nicht ins Land bekommen. Nichtsdestotrotz ist es möglich zu spenden und die Spende kommt auch an. Denn ich mache es ganz kurz, wir hatten letztes Mal schon darüber gesprochen, ich will das nur noch mal kurz deutlich machen. Es gibt tolle Verbindungen nach Thais über einen Bankdirektor, der schon in frühen, also Sie haben ja mit den ganzen Organisationen vor 25 Jahren angefangen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der von Anfang an mit sehr viel Motivation und sehr viel Zuverlässigkeit dabei ist und der natürlich als Bankdirektor die Möglichkeit hat, über Überweisungen, die Sie dann tätigen und sehr viel Transparenz, was man sich ja auch auf der Homepage anschauen kann, so kommt das Geld dann tatsächlich auch an und wird an die entsprechenden Stellen ohne viel Abzug weitergeleitet oder gar keinen Abzug.
Ja,
und
doch, wir müssen in Deutschland natürlich für Gebühren bezahlen.
Grenzen. Aber hier wird verlässlich das Geld an die entsprechenden Stellen weitergegeben, die dann für Medizin oder medizinische kurzfristige Versorgung, Lebensmittel, Ähnliches
für die Gehälter helfen können. Für die Gehälter von unserem Personal im Krankenhaus, dann für Lebensmittel, für Medikamente, für Wasser, weil wir haben eine Quelle gehabt, die wir können aber nicht mehr pumpen, weil der Kompressor kein Dieselkraftstoff mehr hat. Durch den Krieg gibt es kein Diesel mehr. Jetzt ist also wird kein Wasser mehr hochgepumpt. Und das Einzige, was wir haben, ist also eine Solaranlage, die wir oben auf dem Krankenhaus haben. Und damit dürfte unser Krankenhaus so ziemlich das Einzige sein, das permanent Strom hat.
Im Jemen,
ja. Ja,
wunderbar. So, und genau, und auf der Page kann man sich auch informieren. Es gibt da so, sagen wir mal, 2-3 Abteilungen. Zum einen gibt es den Förderverein, wo man Mitglied werden kann. Und zum anderen gibt es die Kinderhilfe Jemen, sodass man sich aussuchen, aber man kann sich auch von den Spenden aussuchen. Ich möchte eher mal in Richtung Kinder spenden, weil ich da vielleicht eher ein Herz für habe. Oder ich kann direkt an die Jemenhilfe oder an das Krankenhaus spenden. Die Frau Rabbel ist schon recht geübt in Interviews, denn sie gibt viele Interviews schon seit vielen Jahren und ist ein sehr gern gesehener Gast in Radiosendungen, auch Deutschlandradio war da ja auch schon. Ist ja auch schön, weil es ist ein bisschen aus den Schlagzeilen gerückt, das Thema Jemen, über Corona und andere Konflikte in dieser Welt, die mehr Aufmerksamkeit bekommen als der Jemen. Ich selbst war auch schon im Jemen und kann nur immer wieder betonen, wie wunderbar diese Menschen dort sind und wie toll dieses Land eigentlich ist. Umso schöner, dass es die Deutsche Jemenhilfe gibt, die zu großen Ehren gereicht ist. Man war auch schon beim Bundespräsidenten eingeladen. Ich sage das deshalb nicht, um die Frau Rabbel in den siebten Himmel zu loben, was ich sowieso tun möge, aber um auch ein bisschen die Seriosität dieser Organisation zu unterstreichen, weil das macht man natürlich nicht, wenn da irgendwie das alles nicht unglaublich transparent dargestellt ist und seriös aufgestellt ist. Und vor allem über diesen praktischen Ansatz funktioniert, den die Frau Rabbel als praktische Schwäbin, sage ich jetzt mal, denn es gibt ja auch diesen Link hin zu Ulm. Sie sind ja in Ulm groß geworden, Frau Rabbel. Erzählen Sie doch mal das kurz zu Ihrer Person.
Ich bin mit 4 Jahren nach Ulm gekommen und bin dann im Krieg unter den Trümmern gelegen nach einem Bombardement. Und da hat man mich dann ausgebuddelt. Und daraufhin habe ich beim nächsten Alarm einen hysterischen Anfall gekriegt. Daraufhin haben meine Eltern beschlossen, dass meine Mutter und ich miteinander nach Zwiefaltendorf gehen. Dort ist schon eine Tante von mir gewesen. Und dort waren wir dann bis zum Kriegsende und auch noch die ersten 4 Jahre im Gymnasium war ich noch in Zwiefaltendorf.
Also Sie haben den Krieg hautnah miterlebt. Ja. Sie haben die Tragödie Krieg persönlich am eigenen Leib erlebt und können einschätzen, was das bedeutet, auch in so einem Land wie Jemen derzeit. Viele Leute denken, ja, so schlimm kann es ja nicht sein, weil wenn sie mit Flüchtlingen konfrontiert sind heutzutage oder der eine oder andere mag möglicherweise in Flüchtlingsheim engagiert sein oder Erfahrungen auch in der Hilfe gemacht haben, in der Flüchtlingshilfe. Jemeniten sind dort sehr selten zu finden. Ich sage es aus eigener Erfahrung gegenüber meiner Wohnung oder meinem Wohnhaus in Berlin, Kreuzberg, ist ein Flüchtlingsheim, wo ich auch ab und zu mal ein bisschen zur Seite stehe und auf die Frage, ja, habt ihr denn auch Jemeniten hier? Das sind von 300, 400 Flüchtlingen ist ein Jemenite da. Und der Großteil sind natürlich Syrer oder Afrikaner. Ja. Das mag einen wundern. An was liegt's?
Es liegt daran, dass der Jemen im Norden ja von Saudi-Arabien begrenzt ist. Die Saudis lassen keine Jemeniten rein. Im Osten ist der Oman. Und der Oman lässt auch nicht einen einzigen Jemeniten rein. Im Süden ist der Golf von Aden, da ist also kein entkommen und auf dem und im Westen ist das Rote Meer. Die Jemeniten kommen nicht raus.
Die kommen nicht raus. Sie haben auch kaum finanzielle Möglichkeiten. Man muss dazu sagen, der Jemen ist das ärmste Land auf der arabischen Halbinsel.
Schon immer.
Also im Gegensatz zu den Saudis, diese Ölmillionäre oder den Dubai, Omanis oder wie auch immer. Mhm. Der Jemen ist ein wirklich armes Land mit viel armer Landbevölkerung. Mhm. Und diese Leute haben kaum auch die finanziellen Mittel, irgendwelche Schlepper oder Ähnliches zu bezahlen.
Nee, und es ist ja auch so, dass durch das Bombardement der Saudis die fast nahezu alle Fabriken zerstört sind. Das heißt also, die Männer haben keine Arbeit mehr. Und das führt auch dazu, zu der augenblicklichen Hungersnot. Und es stirbt ja im Jemen alle 10 Minuten ein Kind an Hunger. Und die Leute haben ganz einfach das Geld nicht, dass sie was, es gäbe Essen, aber sie können es nicht bezahlen.
Also sagen wir es nochmal ganz deutlich. Was im Jemen momentan stattfindet oder seit Jahren stattfindet, ist eine menschliche Tragödie, die ihresgleichen sucht. Ja. Und deshalb, liebe Hörer, nochmal der Hinweis. Wir machen diese Sendung natürlich auch, weil wir uns so gerne haben, ich und die Frau und immer freuen, wenn wir uns unterhalten können. Aber in erster Linie natürlich, um euch aufzufordern, bitte schaut auf die Homepage. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, das Geld kommt an. Das ist eine ganz seriöse Organisation. Schaut auf die Page, guckt euch an, in welche Möglichkeiten es gibt, dass ihr euch engagiert oder dass ihr im besten Falle Geld spendet.
Also im Gegensatz zu großen Organisationen, die ja einen ziemlichen Verwaltungsaufwand haben, arbeiten wir alle ehrenamtlich. Das heißt also, das Geld, das wir kriegen, wir brauchen Porto, wir zahlen Papier, Druck für den Drucker und wir zahlen den Druckertonus. Aber ansonsten nimmt bei uns sonst niemand irgendwie Geld für sich in Anspruch.
Und das finde ich nämlich das Sympathische, als ich mir die Page angeschaut habe, ist mir das sofort aufgefallen, dass hier ganz pragmatisch das Geld eingesetzt wird, um zu helfen und nicht um irgendwie einen Riesenapparat aufrechtzuerhalten.
Nee, um Gottes Willen.
Das Ganze hat kurze Wege. Wie gesagt, es gibt diesen Bankdirektor, der dort in Taiz immer noch dafür sorgt, dass der Transfer stattfindet und dass das Geld auch in die richtigen Hände kommt.
Und wir können eigentlich, ich kann also für den Ali, der das Konto dann hat, zu dem das Geld geht, der ist so ehrlich und so geizig eigentlich auch, dem seine Brüder haben irgendwann vor 2 Jahren haben die Bücher für die Uni gebraucht und haben dann also ihn gebeten, er sollte, haben wir kein Geld gehabt, dann hat er geschrieben, nee, nehmt euer Taschengeld.
Also ein arabischer Schwab.
Ja.
Das passt ja. So, gut, dann wollen wir noch einen großen Verbündeten erinnern, der leider vor einem Jahr verstorben ist und dessen Geschichte kurz mal abreißen, um auch auf eine kleine Problematik hinzuweisen, die wir gerade noch hier beim Mittagessen irgendwie, die Sie angesprochen haben. Machen wir es kurz. Damit Sie so erfolgreich vor vielen, vielen Jahren, ich erzähle es jetzt ein bisschen in kürzesten Sätzen, so erfolgreich das Ganze auch aufbauen konnten, hatte den Grund, weil es einen großen Mentor und Freund an eurer Seite gab, den Sie auf Ihrer ersten Jemenreise kennengelernt haben.
Ja.
Das war der
Scheich Sadek.
Scheich Sadek, das war der Vorsitzende eines großen Clans, was im Jemen eine sehr große, wichtige Rolle spielt nach wie vor. Also lokalpolitisch eigentlich der Ansprechpartner Nummer 1 ist. Ohne den geht gar nichts, wenn man den seinen Segen nicht hat.
Der hat auch eine ziemlich Macht.
Genau. Und der hat euch also enorm geholfen, über all diese Jahre das Ganze aufzubauen. Der wurde schnell krank. Der wurde dann sehr krank. Im Jemen gab es zu dieser Zeit schon den Krieg. Das war also vor einigen Jahren. Ihr hattet dann die Chance, ihn nach Kairo ausfliegen zu können. Und in Kairo habt ihr dann versucht, ihn nach Deutschland zu bekommen. Was ist dann passiert?
Wir haben unter großen Mühen es geschafft, dass wir also überhaupt in die Visastelle reingekommen sind. Dort hat man uns erklärt, ja, man kann die ganze Sache nicht bearbeiten, weil das Ticket, die Flugtickets fehlen. Ich habe dann gesagt, ja, heißt es dann, dass er fliegen darf? Nee, das wissen sie nicht. Also man musste das Flugticket kaufen, ohne zu wissen, ob es überhaupt was damit passiert. Wir haben das dann gemacht, das hat dann nicht funktioniert. Wir haben also dann, ich habe dann ein Gespräch wohlgemerkt auf der Straße mit einer Botschaftsangehörigen geführt, die mir dann also lapidar dann auch erklärt hat, der Mann, der liegt ja nicht einmal im Koma, was mich ungeheuer empört hat. Er musste dann, also es ist 3-mal abgelehnt worden.
Wir wollen nur noch mal kurz dazwischen deutlich machen. Es geht um jemanden, der über Jahrzehnte hinweg der deutschen Jemenhilfe, die groß geehrt und honoriert wird, vom deutschen Bundespräsidenten eingeladen wird, das Preise gewinnt in seiner Wirkung und der tatsächlichen Hilfe, die da erreicht wird im Jemen. Dieser Mann, der euch da jahrzehntelang unterstützt hat, hat so gut wie keine Chance gehabt, nach Deutschland zu kommen, um dort eine medizinische Behandlung zu haben. Jemand, der Jahre vorher schon in Deutschland war und wieder zurück in den Jemen gereist ist und hier als Krankenpfleger, glaube ich, sogar gearbeitet
im Altersheim,
also Praktikum machte oder wie auch immer, um sich Deutschland auch mal anzuschauen. Jemand, der hier schon und von dem auch noch Zeugnisse vorlagen von der jemenitischen offiziellen Regierung, dass es hier ein ganz angesehener Bürger dieses Landes ist. Mhm. Den habt ihr nicht nach Deutschland bekommen.
Nein.
Es ist ein Skandal, meiner Meinung nach.
Ja, meiner Meinung nach auch.
Und das ist die deutsche Visapolitik heutzutage in Kairo. Da muss man sich schon wundern, warum das so ist. Aber wollen wir ans Schöne denken.
Und also wie gesagt, er war letztes Jahr, im Februar war er beim Arzt, hat dort eine Spritze gekriegt, hat daraufhin einen anaphylaktischen Schock erlitten, musste eine Viertelstunde lang wiederbelebt werden. Ich bin dann in Kairo nochmal gewesen und bin 4 Wochen war ich in Kairo und bin also an seinem Bett gesessen. Er war dann im Wachkoma und ist dann am 22. März letztes Jahr verstorben.
Sheikh Sadeq Al-Sufi, habe ich es richtig gesagt, euer Verbündeter, den ihr vor langen, langen Jahren mal kennengelernt habt und der euch oder Ihnen, Frau Rabbel, viel, viel zur Seite stand, als es darum ging, so ihr Krankenhaus im Jemen in der Nähe von Taiz zu bauen und der dann sich als Sheikh herausstellte, was Sie mir gerade erzählt haben, was Sie anfänglich gar nicht wussten. Wir haben uns für Boy in the Bubble entschieden, weil er eigentlich ein sehr lustiger und offener und weltoffener Mensch war, der immer Spaß am Leben hatte und der dann leider in Kairo saß und wir haben es vorher erzählt, ihr habt es mit Händeringen versucht, ein Visa für ihn zu bekommen nach Deutschland. Das hat am Ende an dieser knallharten Visapolitik dieser Deutschen momentan nicht funktioniert. Obwohl Prominente wie Klaus Kleber und so auch ihre Hilfe angeboten haben, Stimmung gemacht haben, weil die Frau Rabbel ist ja tatsächlich auch mit ihrer Jemenhilfe sehr angesehen, auch bundesweit bekannt, war beim Präsidenten schon eingeladen und so weiter und so fort. Das nochmal zum Hinweis und nochmal in Gedenken an den Sheikh, der Ihnen so geholfen hat, in Gedenken an ihn. So, eine Sache noch, die mir am Herzen liegt. Jemen ist ja auch ein Land, ich habe es auch als Land empfunden mit sehr viel Lebensfreude. Also die Leute haben wirklich Spaß am Leben, tanzen gerne, singen gerne, machen spontane Texte auf politische Ereignisse zu ihrer Musik. Ich habe tolle Musiker und tolle Leute kennengelernt. Dennoch ist Jemen aber auch ein Hotspot, wenn es um Flüchtlinge geht, auf der anderen Seite wieder. Das heißt, sehr viele kommen über dieses Nadelöhr, das in Djibouti, das in Richtung Mokka, also Mokka ist die Hafenstadt, da ist ein kleines Nadelöhr, das sind so 40, 50 Kilometer bis rüber zum afrikanischen Kontinent. Und von dort aus schaffen es Schlepper immer wieder, sehr viel, vor allem Somalis, nach Aden zu bringen. Ich persönlich war ja auch lange in Aden, wenn ich sagen darf. Da war ein großes Flüchtlingslager, das konnte ich dann mal besuchen. Millionen von Somalis, die da leben, auf der anderen Seite von Aden. Und also ein Hotspot. Wie haben Sie das erlebt? Oder wie erleben Sie das heute? Oder?
Das habe ich also ich war ja vor dem Krieg das letzte Mal unten. Ich bin seit 2013 war ich das letzte Mal unten. 2014 ging es dann schon mit dem Krieg los und da konnte ich dann nicht mehr runterfahren. Und ich habe das vorher schon erlebt am Golf von Aden, das Flüchtlingslager mit Somalis. Aber ich weiß, dass also inzwischen auch Eritreer und rüberkommen. Und das Erstaunliche ist, dass diese Männer, sind ja meistens Männer, dass die überhaupt nicht wissen, dass im Jemen Krieg ist und dass die ganz erstaunt sind, wenn ihnen im Jemen dann die Kugeln ums Ohr
kommen. Die kommen von der Not ins Elend sozusagen.
Ja, ja. Ja,
und die Schlepper machen knallharten Geschäft damit.
Ja, ne? Also ich weiß also auch, dass am Golf von Aden ein so ein Schlepper 150 Menschen ins Meer geschmissen hat. Einfach weil er gesehen hat, dass am Ufer Soldaten patrouillieren, hat er Angst gekriegt und hat also die ganzen Leute kilometerweit vom Strand ins Wasser geschmissen, ist zurückgefahren und hat das nächste Boot geholt und hat die auch wieder, sind also alle ertrunken.
Ja, der Jemen, ein Land, das von vielen, vielen unterschiedlichen Problemen zu berichten hat oder aus dem man von vielen Problemen berichten kann. Die momentane Situation, Sie sind ja in Kontakt mit den Leuten vor Ort. Wie sieht's denn momentan aus?
Es sieht schlimm aus, weil Corona vor allen Dingen auch herrscht. Und dazu, man darf ja nicht, wir hier vergessen immer, dass dort unten im Jemen IS und Al-Qaida sehr wohl am Leben sind. Wir gehen immer davon aus, dass das im Irak das Ende war. Das ist aber nicht. Die haben sich nicht aufgelöst, haben auch ihre Meinung nicht geändert. Ich weiß, dass die vom IS in Thais eingerückt sind und sämtliche Institutionen, die irgendwann mal mit Ausländern gearbeitet haben, in die Luft gesprengt haben. Und der Scheich Sadek selber konnte über ein Jahr das Haus nicht verlassen. Es wäre zu gefährlich gewesen für ihn. Die hätten ihn umgebracht.
Ne? Weil er sich eben mit Europäern eingelassen hat, um dieses Hospital zu bauen. Ja. Aber wie muss man sich denn dieses Hospital jetzt vorstellen? Es ist ja, haben wir jetzt, soweit habe ich es ja schon verstanden, ein Hospital, was auf einer Anhöhe oder in höheren Ebenen gebaut wurde, wo man auch schwer erreicht, aber mitten in einer, wie soll ich sagen, also ein paar Dörfer sind wahrscheinlich drumherum und für diese Dörfer ist dieses Hotel, dieses Hospital eine Erste-Hilfe-Anlaufstelle in erster Linie und da wird dann mit medizinischer Hilfe zur Seite gestanden. Aber auch dieses Hotel ist immer wieder unter Beschuss, Hotel sage ich immer, dieses Hospital ist immer wieder unter Beschuss? Oder?
Nein, Gott sei Dank ist das nicht auf dem Schirm von denen. Das ist bis jetzt unberührt. Es ist ziemlich schwierig, dort hochzukommen. Vor allen Dingen brauchen sie ein allradgetriebenes Auto. Also mit jedem Auto können sie da gar nicht hochfahren.
Heißt jetzt, wie kommt der Patient da hoch? Oder wie komme ich
die
jetzt hoch?
Das sind ja Menschen, die aus der Region, also aus der Ebene kommen. Das sind etwa 2200 Meter Höhe. Und wenn die kommen, kommen sie mit Pickups und dann kommen sie gleich dorfweise. Also ich habe das dann erlebt, dass da 15 Leute hinten auf dem Pickup draufstehen, die dann zum Arzt kommen.
Und diesen Platz für dieses Hospital habt ihr euch deshalb ausgesucht, weil das ist im Zentrum von eben dieser.
Ja, weil die Männer aus dem Dorf mich gebeten haben, dort zu helfen und das Grundstück zur Verfügung gestellt haben. Und dann haben die Männer aus dem Dorf in reiner Handarbeit, wir haben ja keinen Strom gehabt und nichts, kein Generator, gar nichts, sondern die haben mit Hammer und Meißel haben's also das Fundament ausgebuddelt. Der Steinmetz, den wir hatten, die haben also mit Eisenstangen aus dem Felsen dort oben, haben sie die Steine raus, also Felsbrocken runterknackelt, haben auf halber Höhe mit dem Vorschlag haben wir die zertrümmert, haben es runter, haben auf dem Buckel das auf den LKW drauf und ich bin ein paar Mal mit dem LKW gefahren. Ich habe dann gesagt, Leute, also so geht's nicht. Ich habe Angst, dass das die Steine euch überrollen irgendwann mal. Daraufhin haben wir dann in Thais eine Planierraube geholt und die hat dann also einen Weg darunter gebahnt, sodass die normal fahren konnten.
Alles noch vor dem Krieg, muss man sagen?
Das war 1900, am 1.1.98 haben wir den Grundstein gelegt.
Mhm. Und am 11.
Am 1.12.2000 war der erste Patient da.
Ja, okay. Und wer war das?
Weiß ich nicht, wie der heißt.
Aber was hatte der? Oder?
Weiß ich auch
weiß
nicht.
Weiß man auch nicht. Okay, aber all das steht natürlich auch auf eurer Homepage, so ein bisschen mehr oder weniger. Und kann man sich in Ruhe nochmal angucken. Und dann seid ihr natürlich alle oder Sie natürlich alle aufgefordert, Geld zu geben, wir sagen es
ja,
mal so klar.
Das wäre schön, ja.
Das wäre schön. Um ein bisschen eine Vorstellung zu haben, was braucht man denn so, um so ein Hotel, Hospital, um so ein Hospital am Leben zu erhalten?
Wir brauchen jetzt im Augenblick 7.000 Euro fürs Krankenhaus und wir brauchen 7.000 Euro für die Kinder, fürs Kinderhaus und wir brauchen 2.500 für das Food-Projekt, das wir haben. Denn da oben, also unser Arzt da oben hat also irgendwann am Telefon zu mir gesagt, du, die Kinder werden immer magerer, denen geht's so schlecht. Daraufhin habe ich die geschickt und habe gesagt, ja, schau doch mal, wer Hilfe braucht. Dann habe ich 300 Familien genannt gekriegt. Die können wir natürlich nicht alle ernähren, das ist unmöglich. Ich habe dann 45 Familien, Witwen rausgesucht und Kranke und Behinderte. Das sind aber insgesamt 329 Menschen. Und die kriegen jetzt jeden Monat also ein Grundnahrungsmittelpaket mit Zucker, Öl, Mehl, Bohnen und Reis. Mhm.
Das ist das aktuelle, Projekt.
Das ist das ganz Neue jetzt.
Ja, ja.
Ne?
Okay. Und da haben Sie tatsächlich, da funktioniert die Kommunikation schon derart, dass die sich dann da so ein grobes Sammelsurium an eventuellen Kandidaten raussuchen. Dann nimmt man mit Ihnen Kontakt auf. Mhm. Dann wird man über Skype wird da kommuniziert oder wie heißt das?
Mit dem Internet.
Mit dem Internet. Also das gibt's noch. Kriegt man noch einigermaßen hin. Ja.
Also Internet funktioniert und Telefon funktioniert. Wobei ich sagen muss, ich habe Schwierigkeiten, dort anzurufen, mhm, aber Sie können jederzeit rausrufen. Alles klar.
Und dann setzt man sich auseinander und dann wird, mhm, eine engere Auswahl getroffen und dann, mhm, wird eine Entscheidung getroffen. Mhm. Eine schöne Sache. Naja, schön für die, die was kriegen, aber auch hart für die, die nichts kriegen. Ja? Aber je mehr ihr spendet, liebe Hörer, desto mehr kriegen wir es.
Aber sicher, ja,
natürlich. Und deshalb wäre das schön, wenn ihr euch die Homepage mal anschaut und euch dazu entschließen könnt. Also jedem Hilfe Deutschland eingeben im Internet, dann kann man sich genau anschauen, was sie da machen. Eine hochdekorierte Hilfsorganisation, die sehr praktisch ansetzt und die wir heute schon zum zweiten Mal hier bei uns zu Gast haben in der Plattform. Denn es gibt viel zu erzählen über den Jemen, denn die Situation ist beschissen, wenn ich das so sagen darf. Und beschissener denn je, denn zum Bürgerkrieg und zu all dem, was in den letzten Jahren an Auseinandersetzungen im Jemen passiert ist. Jemen, ein Land, das sowieso schon das erste Land auf der arabischen Halbinsel war, kommt jetzt natürlich auch noch Corona und viele andere Krankheiten, die dann im Anschluss alle folgen. Und deshalb ist es wichtig, dass man diesem Land hilft und das tut. Tun die beiden Damen, die hier bei mir sitzen, die Frau Rabbel und die Frau Grabert. Die beiden sitzen nämlich im Vorstand von der Deutschen Jemenhilfe. Gerade zwischen der, in der Pause, zwischen der, oder während die Musik lief, hat mir die Frau Rabbel erzählt, der Jemen hätte ihr Leben verändert. Wie kam's?
Oh Gott, ja. Ich meine, schon dadurch, dass ich eben das Krankenhaus da betreut habe, den Bau betreut habe, dorthin gegangen bin. Und ja, die Menschen kennengelernt habe und mich viel dort aufgehalten habe, verändert sich natürlich hier einiges. Ne? Ich konnte also zum Beispiel auch den Kunstkreis nicht mehr weitermachen. Das war
also Sie haben Ihr ganzes Leben darauf abgestimmt sozusagen. Es ist ein Fulltime-Job natürlich auch.
Ja.
Das heißt, da ruft auch mal nachts jemand an und sagt, irgendwas stimmt hier nicht.
Erzählen Sie. Das passiert also auch, dass bei Nacht einer anruft, einen Jemenit anruft und sagt, du, ich bin jetzt in Manila und mir geht's Geld aus, kannst du mir helfen?
In Manila?
Ja.
Wie kommt das?
Geflohen vor dem Krieg.
Also dann doch rausgeschafft und in Manila gelandet?
Ja, das ist aber ein sehr reicher.
Aber der hat mit Ihrem Projekt jetzt nichts zu tun?
Nein, überhaupt nicht.
Sie sind einfach im Jemen schon so bekannt, dass da wildfremde Jemeniten anrufen und nach Hilfe fragen.
Der war Gouverneur in verschiedenen Orten im Jemen. Und hat immer gesagt, er ist ein Freund von mir. Er muss aber dazu sagen, er hat nie einen Pfennig oder einen Rial gespendet. Ich habe ihn einmal gefragt, warum. Dann hat er gesagt, ja, du bist ja im Ramadan nie da. Und der ruft mich nachts um 2 an aus Manila und will Geld von mir. Und dann habe ich gesagt, tut mir schrecklich leid, ich selber habe keins. Ja, aber du gibst doch dem Scheich Sadek. Dann habe ich gesagt, das gebe ich dem nicht privat, sondern der kriegt es fürs Krankenhaus und für die Kinder.
Ne? Wollen wir kurz erklären, der Scheich Sadek ist leider verstorben vor gutem Jahr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war euer Partner vor Ort sozusagen, ein kleiner Chef, Scheich.
Und Initiator.
Und Initiator, der euch kennengelernt hat auf einer ersten Jemenreise vor langer Zeit und euch dann mal das Elend so ein bisschen präsentiert hat hinter den von der schönen Touristik-Dekoration, mal so ein bisschen gezeigt hat, wo hier der Hammer hängt im Jemen und dann war der Schock groß und dann hat er nach Hilfe gebeten und die Hilfe kam dann auch ad hoc auf den Fuß von der Frau Rabbel mit der Deutschen Jemenhilfe und wir rufen euch auf zu spenden, liebe Hörer, es ist Vorweihnachtszeit, falls ihr euch noch nicht überlegt habt, was ihr mit eurem 13. Monat Gehalt macht. Jetzt wisst ihr es hoffentlich, die Deutsche Jemenhilfe braucht eure Spende und hilft auch sehr praktisch. Ein Zeichen dafür, warum das so wunderbar funktioniert oder dass das so wunderbar funktioniert, ist mit Sicherheit auch eine Einladung, die beim Bundespräsidenten stattgefunden hat. Ich sage es jetzt nicht immer, um ihn zu schmeicheln, was ich natürlich gerne tue, aber ich sage es, um auch ein bisschen zu unterstützen und zu unterstreichen, dass das Ganze schon auf sehr seriösen Beinen steht. Und zudem kam auch irgendwie eine Einladung kurz immer nach Kairo oder da war in Kairo, hatten Sie irgendwie mit jemenitischen Politikern zu tun, Sie sind da schon sehr gut vernetzt in all den Jahren.
Ja, das sind ja über 20 Jahre jetzt schon. Ne? Und also wie gesagt, wie ich im Krankenhaus vom Scheich Sadek war, füllt sich plötzlich das Zimmer und letzten Endes nahezu komplette Parlament, jemenitische Parlament steht da. Und da habe ich eigentlich auch erst erfahren, wie bekannt der Sadek war dort. Ich wusste, dass man ihn mal aufgefordert hat, zu kandidieren fürs Parlament und er hat es abgelehnt und hat gesagt, er hat ein Krankenhaus am Hals, das reicht ihm. Ne? Und da war also der Parlamentspräsident, da waren Minister, da waren alle möglichen Leute waren da. Aber auch, ich verstehe es nicht, warum er war eben ein wahnsinnig bescheidener Mensch. Jetzt im Nachhinein frage ich mich, warum hat er nicht diese Leute mobil gemacht, um ein Visum nach Deutschland zu kriegen? Denn dann würde er garantiert noch leben.
Ja, das haben wir vorher schon in aller Ausführlichkeit besprochen, warum und wieso. Wir können es nicht mehr ändern, es ist jetzt halt so. Ja, wie ist denn, jetzt ist er nicht mehr da, aber er hat seinen Sohn, glaube ich, jetzt eingesetzt. Oder wer ist denn jetzt euer Mann vor Ort?
Er hat 5 Söhne. Mhm. Der Älteste ist also jetzt der Clanchef, der macht so die ganze Überwachung, der thront über allem. Der Zweite ist Arzt, der arbeitet oben im Krankenhaus. Und der Dritte, das ist der Ali, der hat das Kinderhaus gekauft, aufgebaut und
also muss man sagen, dem Krankenhaus ist noch ein Kinderhaus angeschlossen.
Ja. Also das Kinderhaus ist ein Theis. Und ist Gott sei Dank auf der Regierungsseite, sodass wir also keine Angst haben müssen, dass es von den Saudis bombardiert wird. Das ist also auch sehr wichtig.
Genau, momentan haben wir ja, wie gesagt, den Bürgerkrieg dort seit vielen Jahren. Wie lange geht er schon? Seit 6, 7 Jahren?
Seit jetzt? 2014.
Sage ich ja, 6, 7 Jahre jetzt. Und es wird immer schlimmer und ist irgendwie eine Friedenslösung in Sicht? Irgendwie
nein,
nicht, ne?
Nein. Mhm. Der Biden hat zwar gesagt, er will schauen, dass er den Krieg beendet, aber der wird da ganz große Probleme haben. Also es sieht nicht so aus. Die sind ja mittlerweile mitunter nicht einmal in der Lage, dass die beiden Parteien zu Verhandlungen in einem Haus sind. Da muss dann ein Parlamentarier, irgendein Bote muss mit Zettelchen hin und her rennen und muss den einen dann den Zettel bringen, damit sie wissen, was die anderen gesagt haben. Also es ist eigentlich hoffnungslos.
Und wir haben vorher schon betont, ein Grund, warum die ganzen, warum die in Deutschland so die Flüchtlingslager oder die Flüchtlingsunterkünfte kaum mit Jemeniten besetzt sind, hat den Grund, weil sie sich recht schwer tun, überhaupt aus dem Land rauszukommen.
Die kommen nicht
raus. Die
Grenzen
zu sind, die finanziellen Mittel sind bei 99,9% der Bevölkerung so gut wie gar nicht vorhanden, so dass man könnte Schlepper bezahlen, wie auch immer. Also, soll heißen, der Jemen, dem geht's so beschissen.
Es ist laut UN ist es also die größte Krise weltweit seit über 100 Jahren.
Seit über 100 Jahren. Und das ist in den Gazetten kaum mehr zu lesen, in der Medienberichterstattung, weil halt auch keine Journalisten vor Ort sein können, zum großen Teil.
Ja, und weil keine Flüchtlinge kommen.
Ja. Und weil keine Flüchtlinge kommen und deshalb ist es nicht wichtig, auch darüber zu, oder auch wichtig, auch nicht wichtig, politisch zu reagieren, weil sie ja unsere Sozialsysteme nicht belasten. Ich sage es jetzt mal ein bisschen provokant. Voller Tatendrang und Kraft ist die Frau Rabe und ihr Team dabei, dem Jemen zu helfen. Ihr habt tolle Verbündete vor Ort, die über Jahre gewachsen sind und zu euch halten und dort in der Lage sind, das, was ihr hier gemeinsam so alle plant, dort dann auch mehr oder weniger umgesetzt zu bekommen. Wir haben die einzelnen Projekte schon besprochen. Wie geht's weiter? Was sind die Pläne für die Zukunft?
Für die Zukunft möchten wir gern Ziegen kaufen, dass Frauen Ziegen haben, nicht zum Schlachten, sondern zur Milchproduktion.
Ist so mikrokreditmäßig oder ne? Also wie man das so aus afrikanischen Hilfsprojekten kennt?
Ja, aber das Problem ist eben das, dass die Frauen, die sie also bräuchten, kein Land haben. Und die Ziegen müssen ja von irgendwas leben, ne? Also das ist im Augenblick noch ein Problem, wo wir schauen müssen, wie wir das lösen können.
Also Hilfe, weiterhin Hilfe zur Selbsthilfe.
Ja, natürlich.
Das Hospital soll natürlich, es gibt viele, eine ganze Arztpraxeneinrichtungen, die hier on hold stehen und einfach momentan nicht ins Land gebracht werden können. Da hofft man natürlich auch drauf, dass in naher Zukunft sich da die Umstände ein bisschen ändern und dass man die Sachen endlich mal so dort abliefern kann, damit auch gearbeitet werden kann. Was sind das für Sachen? Ein Röntgengerät? Oder
das ist also ein C-Bogen-Röntgengerät. Dann ist also eine ganze komplette Einrichtung für einen HNO-Arzt.
Da gehe ich kurz rein, wenn ich das machen darf, kurz. Das heißt also, wenn jetzt hier jemand zuhört, ein Arzt oder sonst jemand, der vielleicht Sachen sowieso gerade momentan loswerden will, weil er sich erneuert oder sonst wie, die Sachen dürfen gerne auch zwischengelagert werden. Hier, wir hoffen ja darauf, dass der Krieg irgendwann mal vorbei ist.
Ich habe keinen Platz.
Kein Platz mehr.
Das Lagerhaus, der Lagerraum, den wir hatten, der ist abgerissen, da werden jetzt Häuser gebaut. Und jetzt habe ich also die Sachen, die wir haben, schon auf 2 Plätzen verteilt, wo wir also Mitglieder den Platz kostenlos gegeben haben.
Das heißt, wenn jetzt jemand zuhört, der hätte einen ganzen OP-Raum herzugeben?
Wenn er ein Lager...
Ulm hat eine große Uniklinik.
Ja, wenn er Sie werden lachen, ich habe von der Uniklinik in München habe ich Möbel. Ich habe bis von Frankfurt, vom Krankenhaus, habe ich Sachen rausgeholt. Ne? Also wir haben wirklich Krankenhäuser ausgeräumt. Ne?
Ja, also wo ein Wille ist, ist ein Weg. Einfach sich bei Ihnen melden. Ja, die Nummer steht auf der Homepage.
Vielleicht hat der Betreffende dann auch einen Lagerraum, genau, wo wir es lagern können.
Wir können nicht in die Zukunft schauen. Wir wissen nicht, wie sich das dort entwickelt. Also mit all Ihrer Erfahrung in den letzten 20 Jahren, man muss dazu sagen, Sie sprechen ja auch schon Arabisch. Sie sind da, es ist zweites Zuhause geworden. Sie haben vorher gesagt, der Jemen hat Ihr Leben verändert. Was glauben Sie denn, wie es weitergeht?
Ich werde den Frieden wohl kaum erleben. Die Jungs, die rufen immer wieder an und sagen, Mama, du musst kommen, wenn der Krieg vorbei ist. Und ich sage immer, Kinder, ich komme nicht mehr. Und dann vor allen Dingen, bis der Krieg vorbei ist, bin ich wahrscheinlich so alt und dattrig, dass ich den Flug und das nicht mehr erschaffe.
Also wenn ich das mal so beurteilen kann, aus meiner Perspektive hier gerade, würde ich sagen, das, glaube ich, könnte schon noch passieren, dass Sie den Frieden
nee, und ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, ich möchte auch nicht mehr runter. Ich habe das Land so grandios, wie es war, in Erinnerung.
Natürlich,
ich habe
da blutet das Herz.
Ja. Ich habe in meiner Kindheit Trümmer und Not und alles erlebt. Ich möchte mir das zertrümmerte, zerstörte Land eigentlich nicht mehr anschauen.
Ich kann es bestätigen. Wie gesagt, ich war ja auch vor 15, 16 Jahren im Jemen. Es ist wunderschön und diese Häuser auch in all dieser Pracht mit diesen einfachen Mitteln und diese, jeder Giebel ist verziert und überall. Also fast schon alles darauf angelegt, den Schöngeist des Menschen anzusprechen, in der Schönheit des Denkens und in der Schönheit der Fantasie. Herrlich. Tausend eine Nacht.
Haben Sie in Erinnerung Al-Qaida in Thais? Al-Qaida in Thais.
Ich kenne Thais, aber ich habe es
die Burg, die alte
Nein,
Burg.
Ich bin nur durchgefahren. Ich habe nur so das Straßenleben.
Die erlebt. Haben sie 2013, haben diese liebevoll restauriert. Die ist zertrümmert, zerbombt. Ne? Auch die Häuser in Sanaa, in der Altstadt.
Diese wunderbare Altstadt. Ja, diese riesige, wunderbare Altstadt. Naja, hoffen wir das Beste. So, jetzt bleibt mir mich zu bedanken für dieses wunderbare Gespräch. Liebe Hörer, ich kann nur sagen, wenn wir euer Herz ein bisschen erreicht haben, dann seid so lieb, wenn ihr es irgendwie machen könnt, helft in welcher Form auch immer. Ihr könnt in den Förderverein einsteigen, wenn ihr jung seid und vielleicht das Geld noch nicht so locker sitzt. Das kostet dann 40 Euro im Jahr. Wenn ihr irgendwie praktisch helfen wollt, wir werden nachher uns noch ein bisschen über Online-Marketing unterhalten. Wenn ihr da irgendwelche Skills habt, die ihr mit einbringen wollt, auch immer gerne. Die Frau Rabe sitzt zu Hause und geht gerne ans Telefon, wenn sie nicht gerade beim Einkaufen ist. So habe ich die Erfahrung gemacht. Aber momentan ist ja alles zu, das heißt, sie ist viel zu Hause.
Ich bin viel daheim,
Ruft sie gerne an und wenn ihr mit Rat und Tat zur Seite steht und wollt, dann wäre das toll. Aber sie braucht natürlich in erster Linie finanzielle Unterstützung für dieses wunderbare Projekt, die deutsche oder jemhilfedeutschland.de.
Und wir danken ganz herzlich dafür, dass wir also unser Anliegen heute bei Ihnen vorbringen
können. Sehr, 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 sehr gerne. Ich wünsche euch eine gute Nachhausefahrt und hoffentlich mal wieder bis bald. Bleiben Sie gesund miteinander. Ja?
Ebenfalls.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.